Gegenwart Gottes müssen wir nichts tun, sondern uns von seiner Herrlichkeit anstrahlen lassen. Und wir werden verändert dadurch, dass er sein Licht auf uns strahlen lässt. Normalerweise wollen wir immer wissen, was sollen wir tun? Was soll ich jetzt machen? Aber in der Gegenwart Gottes, da wo Jesus ist, da wo Gott der Vater ist, da dürfen wir uns zunächst einmal von ihm anstrahlen lassen. Veränderung geschieht dann automatisch. Und er nimmt uns auch nicht an, weil wir so effektiv sind, weil wir so gut alles machen, so perfekt machen, die Töne richtig singen und so, sondern weil er gnädig ist. Und weil er uns einlädt, in seine Gnade hineinzutreten, einzutreten. Und dann kommt das mit der Gegenwart Gottes. Wenn wir ihm dann begegnen und die anderen Leute dann plötzlich merken, ups, du bist aber verändert. Mose hat das erlebt, plötzlich hat er ein leuchtendes Angesicht gehabt und die Leute haben Angst davor bekommen. Mach bitte eine Decke davor. Wir wünschen uns das immer, dass wir in der Nähe Gottes eintreten können, verändert werden. Und wenn wir dann verändert werden, haben die Leute, die uns wahrnehmen, Angst. Und kriegen das gar nicht irgendwie auf die Reihe, was denn jetzt passiert mit dem. Es redet er anderthalb Stunden ohne Punkt und Komma und kennt Bibelverse, die er noch nie gelesen hat. Das ist schon merkwürdig. Und wenn man selber dann über solche Situationen nachdenkt und sagt, ups, was ist da eigentlich mit mir passiert? Habe ich ja noch nie gehabt, sowas. Ja, natürlich. Und wenn wir Gott dann die Freiheit geben, uns so zu verändern, uns zu gebrauchen. Dieses Bild ganz am Anfang, wo der Bibeltext des heutigen Tages drauf stand, könnt ihr euch sicherlich erinnern, da war eine Menge Wasser, im Hintergrund war das Boot und der da ganz unten drin war, das war Petrus, jedenfalls in diesem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkannt habt. Aber wann erlebt man solche Rettungsaktionen? Wenn man mit Gott auf Kanutour ist, ne? Man könnte ja auch sagen, Herr, sowas hätte ich gerne im Sessel erlebt. Zu Hause bei mir, schön warm, ohne nass zu werden. Das Nasse mag ich nicht so, nicht so irgendwie. Aber ich möchte gerne erleben, dass du mich herausrettest, dass du da bist, dass du mich packst und das und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich, das erlebt man wirklich erst, wenn man mit Gott auf Kanutour geht. Jesus sagt in dem Bibeltext, den lesen wir gleich, fahrt schon mal vor. Und dann geschieht dieses Wind und Wellen, das ist in dem Bild jetzt ein bisschen wenig mit Wind und Wellen. Es gibt Bilder, die sind viel mehr mit Wind und Wellen, nicht? Dann, wann geschieht das, dass wir seine Rettung wahrnehmen in dem Moment, wo wir selber losgeschickt werden und in Situationen hineingeraten, wo wir seine Hilfe brauchen, sonst nicht. Dass wir uns losschicken lassen, sonst nicht. Mose war auf dem Berg, sollte die 10 Gebote in Empfang nehmen. Das heißt also, diese Gegenwart Gottes wahrzunehmen, indem er kommt, indem er zu Jesus geht, indem er oder zu Gott geht. Man erlebt Gott in den Momenten, wo es anfängt, merkwürdig zu werden, wo es anfängt, anders zu werden. Gott ist anders. Ihm das zuzugestehen, dass er auch anders reagiert. Und gerade bei dieser Geschichte, die wir jetzt gleich lesen, ist das ja so. Fahrt schon mal vor. Das ist ja sowas ganz Normales, was meine Kinder auch immer sich wünschen, wenn ich hier im Gottesdienst noch mit 100.000 Leuten rede. Fahrt schon mal nach Hause. Papa muss immer so lange reden, nicht? Also das ist ja eigentlich ein ganz normaler, banaler Akt. Fahrt schon mal vor, ich bleib noch ein bisschen und bete hier. So was Normales. Und das, was dann daherkommt, dass dieses Bild, das geschieht dann in so einer Situation, weil es Situationen gibt, die wir kaum einordnen können. Ich möchte mit euch zusammen diesen Predigtext lesen, Matthäus 14, ab Vers 22. mag der Flugmodus nicht. Ah, wunderbar, sehr schön. Also das heißt, Jesus hat eine Menge lange gepredigt, die Leute waren hungrig, aber sie wollten mehr hören und Jesus sagt, nun ist aber Schluss, haben Hunger, macht dann einfach mal so ein Brotwunder aus ein paar Fischen und ein paar Broten, macht dafür alle Leute und sie essen was und sie kommen auf ganz merkwürdige Gedanken, dass er ja der richtige König wäre und all diese Sachen, die wir dann kennen und dann sagt, jetzt muss ich aber mal alleine sein, den ganzen Tag habe ich geredet und jetzt auch noch dieses Wunder, nun ist aber Schluss, ich brauche mal Pause. Er drängte seine Jünger unverzüglich, mit dem Boot schon mal nach drüben zu fahren. Er möchte sich jetzt auch mal zurückziehen. Verständlich. Nicht? Kinder, lass mich mal alleine. Ich muss einfach mal meinen Kopf klar kriegen. Das ist ja sowas Normales. Das kennen wir ja auch. Das kenne ich auch. Drängte seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Eigentlich sind wir ja Nachfolger Jesu. Jetzt fahren sie ihm voraus. Und er sagt auch, mal ab mit euch. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein, auf dem Berg betete. Herr, schenk mir Kraft, das war heute eine Menge, was auch immer er gebetet hat. Und die Jünger sind schon mal vorgefahren. Jetzt würden wir ja denken, wenn Jesus sagt, fahrt schon mal vor, dann ist der See spiegelblank, weil ich den Auftrag Gottes erfülle. Mit einem Ruderschlag ist man drüben, man erfüllt ja das, was Gott so sagt, was Jesus mir befohlen hat. Also erwartet man keine Probleme, überhaupt nicht, wir sind sofort drüben. Und genau das Gegenteil passiert, Gegenwind. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Es gibt eine Parallelstelle, Markus-Evangelium. Da wird berichtet im Markus, der Markus berichtet, dass Jesus seine Jünger sieht, wie sie auf der Mitte des Sees kämpfen mit den Wellen und er bricht dann auf, sieht seine Jünger, bricht auf. Jetzt hätte man ja sagen können, oh Herr, hätte ja irgendeinen von den Schnellbooten nehmen können, die da heute am See Genezareth sind, waren aber nicht. Und dann tut Gott das, dann tut Jesus das, was für einen Gott so normal ist. Man geht auch schon mal auf dem Wasser. Und er sagt, meine Jünger brauchen Hilfe und jetzt müssen sie mich sehen und müssen sie mich haben. Also geht er auf dem Wasser und die Jünger fangen an auszuticken. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie. Ja, was sollen sie denn auch denken? Was würdest du denken, wenn in der Nacht irgend so eine Figur, vielleicht noch mit leuchtendem Gewand, weil er nun gerade mit Gott geredet hat, da über den See wandert auf dich zu? Dann würden wir ja auch denken, oh Herr, hättest du nicht ein anderes Gespenst schicken können oder was? Das heißt, die Jünger aus der Situation, aus der Sicht der Jünger, sie haben genau das getan, was Jesus ihnen gesagt hat, fahrt schon mal vor, ich habe hier noch zu beten. Und sie machen genau das, was Jesus gesagt hat. Und sie kommen in eine Situation, wo sie nur noch vor Angst rumschreien. Vielleicht geht uns das manchmal auch so, dass wir den Eindruck haben, warum musste das jetzt unbedingt sein? Muss das so sein? Hätte Jesus das nicht im Voraus sehen können, dass dann so ein schwerer Sturm aus dem Norden, aus dem Hermongebirge, das ist ja häufig so, dass solche Fallwinde, das ist ja tief gelegen, 400 Meter und danach nicht ganz 400, 200 Meter unter normalen Null. Das heißt, da sind Fallwinde. Wenn sie vom Hermon kommen, allemal kommen von oben und fallen nach unten, das ist doch klar. Es kommen so, hätte Jesus doch sehen können. Warum schickt er seine Jünger denn jetzt? Hätte ja auch sagen können, geht mal ein bisschen am Ufer entlang, heute kommt ein großer Wind. Macht er nicht. Manchmal nimmt sich Jesus die Freiheit, das so zu tun, wie er das so tut. Und der Maßstab ist nicht meine Angst und meine Befindlichkeit, sondern er sagt, geht mal, ich muss jetzt beten. Manchmal sind wir auch nicht ganz so wichtig. Manchmal sind wir auch nicht der Mittelpunkt der Geschichte. Denken wir oft aber, ich bin der Dreh- und Angelpunkt der Welt, Gott muss alle seine Wunder um mich herum machen. Macht er manchmal nicht. Er schickt sie mitten in den See und da geschieht genau das. Und er kommt ihnen entgegen, weil er ihnen hilft und sie halten ihn für ein Gespenst. Ja, was hätten sie denn auch sonst sehen sollen? Jesus sprach sie aber sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und dann sagt Petrus, wenn du's bist, Herr, dann hol mich aufs Wasser. Dann kannst du ein Wort sagen und ich wandere hier auf dem Wasser. Und Jesus sagt, komm, sagt Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Ich glaube, Petrus hat keinen Moment drüber nachgedacht, was er da sagt. Das ist so aus ihm rausgeplatzt. Wenn du es bist, Herr, dann hol mich aufs Wasser. Na komm. Ja, natürlich, Petrus ist da dicht dran. Wenn Gott sagt, ich gehe auf dem Wasser, dann gehe ich auf dem Wasser. Wenn er sagt, die Steine schwimmen, dann schwimmen die Steine. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, das wusste er schon mindestens ein paar Stunden lang, wie heftig der Sturm war, als er das gemerkt hat und in Verbindung mit seiner eigenen Situation, dass er gerade auf dem Wasser geht, verbindet, ist sein Glauben ganz klein. So groß er eben war, dass er sagt, Herr, ein Wort von dir und ich gehe auf dem Wasser, ja komm, ist er im gleichen Moment schon wieder weg. Fürchtete er sich und er begann zu sinken. Herr, schrie er, errette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ja, in dieser Geschichte sind eine ganze Reihe von Einzelsituationen, die uns wichtig sein sollten, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir mit ihm leben, in unserem Leben ihn haben, ihn eingeladen haben. Wir wünschen es uns, dass wir ganz viele Wunder mit Gott erleben. Dass wir so richtig erleben, dass Gott Gott ist. Und das ist ja auch toll und das ist ja auch richtig. Aber wehe dir, wenn du ihm dann nicht eingestehst, dass er dann dir in der Art und Weise, wie er das tut, auch so handelt, als wenn er ein Gott wäre. Und du bist plötzlich mittendrin und Jesus sagt zu dir, komm. Und du gehst plötzlich auf dem Wasser. Und das ist manchmal so. Mose war es ja ähnlich. Bei ihm war es jetzt nicht das Wasser, er war nur auf dem Berg Sinai. Aber da sind genau solche Sachen passiert. Er musste an Steine schlagen und Brot fiel vom Himmel und all solche Sachen. Es sind solche Situationen, wo man mit Gott Dinge erlebt und Gott sich die Freiheit nimmt, dich dann so zu gebrauchen, wie er dich dann eben gebraucht. Die Jünger sollen alleine rudern. Sie sollen selbstständig sein. Jesus nimmt uns als Personen, als Einzelpersonen ernst. Die Muskelkraft der Leute. Es ist nicht so, dass im Gehorsam zu Jesus plötzlich da hinten so eine Düse dran ist am Boot. Die haben immer noch die gleichen Ruder. Vielleicht erwartet man ja, dass wenn man jetzt betet oder wenn man intensiv betet, dass da jetzt hinten so ein Düsentriebwerk von irgendwoher kommt, nicht im Namen des Herrn, sich hinten an das Ruderboot dran schraubt, weil ich ja im Willen Gottes bin oder gehorsam das tue, was er da so von mir erwartet. Das ist nicht. Es ist immer noch deine Muskelkraft. Das heißt, Gott gebraucht dich so, wie du bist, mit den Kräften, mit den Möglichkeiten, die du hast. Geht schon mal vor, rudert schon mal vor. Und er schickt sie mitten in den Wind. Warum müssen eigentlich immer Anfechtungen sein? Der Gegenwind entsteht nicht dadurch, dass die Jünger ungehorsam sind. Ist auch keine Bestrafung. Ich werde euch jetzt in den Wind schicken oder Feuer von mir oder alles sowas. Steht ja nicht da. Sie sind mitten im Gehorsam. Sie tun das, was Jesus sagt. Das ist manchmal so, wenn man mit Jesus geht im Leben, dass da Gegenwind entsteht. Manchmal auch, so wie das hier steht, ein heftiger Gegenwind. Es gibt Dinge, die sich dem Glauben entgegenstellen. Ja, natürlich. Manchmal auch wir selber. Wo wir sagen, das kann doch gar nicht sein, sowas gibt's doch gar nicht. Na klar, natürlich. Die Jünger sollen alleine. Jesus lässt uns alleine. Und auch das Alleine ist ja keine Folge von Sünde oder Ungehorsam oder irgend sowas. Manchmal, wenn man sich alleine vorkommt, dann ist das vielleicht gar nichts, weil ich irgendwie ungehorsam war. Jesus erwartet manchmal offensichtlich auch, dass ich eigenständig, selbstständig Dinge regle. Wir können heute sagen, weil Jesus auferstanden, aufgefahren, gen Himmel, Himmelfahrt, er ist bei uns alle Tage durch die Gegenwart des Geistes Gottes, ist sicherlich eine etwas andere Situation. Ja, natürlich, aber hier steht deutlich, dass Jesus sie alleine. Mensch wird endlich erwachsen und lerne im Namen Jesu, erwachsen mit dem Wort Gottes umzugehen und alleine selbstständig zu handeln. Er macht uns zu Jüngern, die er dann auch, wie im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte und so weiter, den einen nach Ephesus, den anderen nach Korinth, den dritten nach, was weiß ich wo, Athen oder was auch immer geschickt hat. Alleine. Petrus, Paulus, wie sie alle hießen. Nicht immer irgendwen an der Hand haben müssen, sondern wenn Jesus sagt, geh alleine schon mal nach Korinth, ich komme in einem Jahr wieder, auch dahin, kann Gott dich so gebrauchen, dass du auch selbstständig bist, eigenständig mit den Maßstäben, die Jesus dir gegeben hat, weißt, wie man rudert oder wie man nach Korinth kommt und da vielleicht das Wort Gottes schon verkündigt, bevor Paulus dann auch dazu kommt und so weiter. Alleine ist ein Fakt. Die Jünger Jesu haben eigene Aufgaben, sie haben eigene Verantwortung, sie haben ein eigenes Leben. Du hast Verantwortung für dich. Du lebst dein Leben und Gott beruft dich, bestimmte Dinge in seinem Reich zu tun. Tu es. Und warte nicht immer darauf, dass irgendwer an deiner Seite auftaucht, der Händchen hält. Das geschieht manchmal, ja natürlich. Aber manchmal schickt uns Gott alleine. Das müsste man hören, auch in dieser Geschichte. Die Jünger haben Gegenwind. Er schickt sie alleine in den Gegenwind. Das ist frech. Er schickt sie alleine in den Gegenwind. Bricht dann dein Glaube zusammen, wenn er das mit dir auch macht? Hör, warum schickst du mich in den Gegenwind? Hör. Ich habe immer gedacht, wenn ich dir gehorsam bin, dann ist immer Rückenwind oder so. Das ist gut und das ist schön. Man darf auch gerne um Rückenwind beten. Ja, na klar, aber hier wird deutlich, alleine und Gegenwind. Das muss man aushalten, ja natürlich. Christsein heißt auch nicht, dass man keine Probleme mehr hat. Also ein Christ erkennt man nicht daran, dass er keinen Gegenwind hätte, sondern in der Art und Weise, wie er dann mit den Jüngern, die im gleichen Boot sitzen, umgeht. Nicht, wenn Petrus da anfängt rumzuschreien, Ruderstelle oder so irgendwas, nicht, anfängt fies zu werden. Möglicherweise ist das die Art und Weise, in der man uns als Christen erkennt, nicht an der Art und Weise, was da für ein Gegenwind kommt, sondern der Art und Weise, wie wir dann mit uns und mit anderen umgehen. Christen erkennt man nicht daran, dass du keine Probleme hättest. Manchmal entstehen sie erst durch den Glauben. In manchen Ländern auf dieser Welt entsteht Problem erst durch den Glauben an Jesus. Das sollte man wissen. Jesus sieht sie. Das gilt auch. Das fehlt im Matthäusevangelium oder Parallelstelle im Markusevangelium Kapitel 6. Da steht es. Er sieht sie von oben, vom Berg. Das heißt, während des Gebetes hat er uns im Blick. Das darf man auch hören. Wir sind ihm nicht egal. Er sieht uns, er handelt und kommt persönlich. Aber auch darüber müsste man nachdenken. Jesus macht sich tatsächlich auf den Weg und er kommt persönlich. So, und jetzt, wenn Jesus in so einer Situation persönlich kommt, dann kann es schon mal sein, dass er dann auf dem Wasser geht. Traust du ihm das zu? Billigst du ihm das zu? Wenn ich mit Gott zu tun habe, habe ich mit einem zu tun, der manchmal auch die Naturgesetze aushebelt. Das ist problematisch. Das Angesicht von Mose wird leuchtend, er klopft an Stein, es kommt Wasser raus, es regnet Brot vom Himmel, all solche Sachen. Das passiert nicht permanent, natürlich nicht. Aber wenn ich darum bete, Herr, hilf mir, kann es unter Umständen sein, dass Gott aus seiner Trickkiste Dinge benutzt, die mir komisch vorkommen. Warum ist Gott plötzlich ein Gespenst? Weil wir ihn verwechseln. Na klar, so wie bei der Auferstehung, Maria hält ihn für den Gärtner und die Emmaus-Jünger können ihn gar nicht erkennen. Als die Jünger in Angst im Obergemach zusammen sind, kommt er einfach durch die Wand, durch die verschlossenen Türen durch. Das sind Sachen, die Jesus tut, weil wir in der Gegenwart eines lebendigen Gottes leben und mit ihm sind. Das geschieht. Das Problem von uns, wir halten ihn manchmal für ein Gespenst und schreien aus Leibeskräften. Vielleicht geschieht das häufiger, als wir denken, dass Gott schon Hilfe unterwegs geschickt hat und wir nehmen das gar nicht wahr oder verkennen das oder können das gar nicht richtig einordnen. Die Freiheit, Jesu so zu handeln, wie er will. Wäre es denn sinnvoller gewesen, wenn er tatsächlich ein Düsentriebwerk hinter ein zweites Boot gehängt hätte? Hätten die Jünger gesagt, was ist das denn für ein Zauberding? Was hätte Gott dann machen sollen? Das einzig Sinnvolle ist dann halt, dass man auch auf dem Wasser läuft. Hilfe ist notwendig. Die Jünger schreien darum. Ja, es gibt im Leben, auch im Glaubensleben, eine Situation, wo man dann nicht mehr mit seinen eigenen Kräften zurechtkommt. Und das einzugestehen und zuzugestehen, das haben wir ja auch in deinem Zeugnis sehr schön gehört, das ist ganz wichtig. Und ob das Gebet dann in fröhlicher Form kommt oder wirklich so ein Schreien, das ist Gott dann auch egal. Ob es dann wohlgesetzte grammatische Regeln hat, unser Gebet, oh Herr, schenk mir jetzt Hilfe, oder ob die Jünger einfach schreien, Herr, hilf, das ist dann egal. Gott achtet dann nicht auf die Grammatikform, sondern auf das Herz dessen, der Hilfe braucht. Petrus ist der Mutige und redet Jesus an. Ja, er hat eine ganze Menge Glauben. Wahrscheinlich ist er deswegen auch Petrus, der Felsen, auf dem ich meine Kirche bauen will. Wenn du Gott bist, dann sprichst du bloß ein Wort und auch ich laufe auf dem Wasser. Jawohl, recht hast du. Petrus hat's erwischt, hat's gekriegt, das ist es. Und in dem Moment, wo er sein Blickfeld auf das Wasser richtet, fängt er an zu sinken. Dir geschehe nach deinem Glauben, sagt Jesus an anderer Stelle zu jemand anders. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und auch das ist ja richtig. Angst isst die Seele auf. Angst frisst die Seele auf, löst sie auf, den Glauben auch. Da kann der gleiche Mann, der Felsen wird für die Christenheit, genau das Richtige sagen. Wenn du wirklich Gott bist, dann sprichst du ein Wort und ich wandere auf dem Wasser und Jesus sagt, komm, ich bin Gott, komm. Und es geschieht. Er wandert ja, ein paar Schritte ist es ja. Aber dann auch in dem Bild, was wir vorhin gesehen haben, ein paar Schritte zu weit und die Wellen sind dann doch hoch. Und die Angst macht dann auch in unserer Optik die Täler der Wellen noch tiefer und die Berge der Wellen noch höher. Und dann wird es immer schwieriger und er beginnt zu sinken. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ja, Jesus weiß das. Ja, natürlich. Es ist ein wichtiges Wort, das, was wir hier auch lesen. Fürchtet euch nicht. Und so wie Jesus mit Petrus umgeht, ist es auch das. Fürchte dich nicht und er greift sofort zu. Manchmal wünschen wir uns, dass er etwas schneller zugreift. In dem Bild ist es ja ziemlich drastisch dargestellt, da ist Petrus schon ganz weit weg. Wir wünschen uns, dass Jesus ein bisschen früher, oh Herr, hätte es ein bisschen früher nicht sein können. Aber die Erfahrung in solchen Situationen ist häufig, dass Gott ein Gott der letzten 5 Minuten ist, wo man wirklich sagt, Herr, wenn du jetzt nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Und genau das ist die Situation, häufig, nicht immer. Gott ist ein Gott der letzten 5 Minuten. Manchmal sind wir schon fast unter Wasser, weil wir dann selber nicht mehr uns retten können und das auch eingestehen. Herr, ich weiß nicht mehr weiter, mein Latein ist zu Ende. Jesus packt ihn fest, holt ihn heraus. Und in der Gegenwart Jesu muss dann der Sturm ganz ruhig sein. Das ist schon wichtig. Der Sturm weiß, hier ist jetzt eine Grenze, jetzt ist Schluss. Und die Jünger wissen, der ist wirklich der Sohn Gottes. Sie erleben, dass Gott hilft, dass Jesus da ist und hilft. Und sie fallen auf die Erde und sagen, was heißt Erde? Sie fallen in das Boot rein, knien dort und sagen, du bist wirklich Sohn Gottes. Das geschieht dann. Und ich glaube, an so einer Stelle sind wir mit unserem Glauben zu Hause. Wenn wir spüren und merken, dass die Kraft Gottes wesentlich größer ist. Der Hunger im Leben von dir, Jörg, ist ja da entstanden, wo du gespürt hast, da ist doch was. Mehr als das, was ich sonst kenne. Du hast gesagt, eine verrückte Frau hat für dich gebetet. Ja, nicht? Gott gebraucht Menschen in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Nicht nur, wenn sie fein sortierte deutsche Sätze bilden können, sondern wenn sie vielleicht auch ein bisschen Kurioses von sich geben. Und Gott handelt. Und macht Hunger darauf, dass es eine Realität gibt, die mehr ist als das, was ich vertragen kann, was ich verstehen kann. Das wünsche ich uns, dass wir Gott das zubilligen, dass er Gott sein darf. Herr, du darfst mich gebrauchen, egal was geschieht. Und wenn du mich zunächst einmal alleine mitten in den Gegenwind schickst, wenn das dein Wille ist, okay, dann ruder ich los. Du wirst mir schon helfen. Ich vertraue dir. Und wenn es schwierig wird, dann darf ich schreien, ich preise dich dafür. Lasst uns miteinander beten und ihm begeben, dass er so mit uns, mit Petrus umgegangen ist und manchmal auch mit uns. Wer betet? Jesus, wir preisen dich darüber, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir bekennen dich als den Auferstandenen, der bei uns ist jeden Tag. Und wir sagen dir Dank, dass wir in deiner Gegenwart Dinge erleben dürfen, die unser Denken manchmal übersteigen, aber die deine Gnade verdeutlichen. Wir sagen dir Dank, Herr, dass du Möglichkeiten hast, die in unserer Hand eigentlich nicht sind. Und du kannst doch Dinge bewegen. Wir preisen dich dafür. Hab Dank, Herr, dass unsere Art, mit dir umzugehen, so ist wie die Jünger auch, auf den Boden des Bootes zu knien und dich zu loben, dich zu anbeten. Hab Dank dafür, Herr, dass wir dir das Leben und unser Leben überlassen dürfen und dass du es gut machst, dass du uns gut führst. Wir preisen dich darüber und wir freuen uns, Herr, auf die nächste Woche, auf den nächsten Tag, auf all das, was du geben wirst, denn du hast diese Geschichte und unser Leben in deiner Hand. Ehre sei dir. Amen.